Hallo, hier ist eine weitere Außen-Podcast-Aufnahme mit Lakonisch Elegant und viel Publikum und einem besonderen Gimmick. Hört mal zu, Kais und ich singen den Jingle ganz alleine. Jetzt singen wir diesen Jingle. Deutschlandfunk Kultur.
Lakonisch Elegant. Der Kultur-Podcast. Heute mit
Christine Watti.
Und mit mir, mit Kais Harabi. Und wir sind heute mal nicht im Studio, sondern wir sind rausgegangen. Und zwar richtig raus. Wir haben so semi ein Dach über dem Kopf.
Das stimmt, es ist der 11. September. Wir sind deshalb rausgegangen, weil wir eingeladen wurden von einer schönen Kooperation, Initiative Musik und Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft. Die treffen sich schon seit einigen Wochen in diesem Sommer immer an der Spree in Berlin und haben uns dazu gebeten. Und wir haben uns auf ein Thema geeinigt, das wir eh schon mehrfach in unserem Podcast angesprochen haben, das tagesaktuell ist und das hoffentlich auch dieses hier anwesende Publikum vielleicht interessieren wird, weil es ist nämlich auch Publikum hier. Herzlich willkommen, Publikum. Wenn es nicht mehr läuft mit diesem Podcast, dann habe ich das schon verabredet im Deutschlandfunk Kultur. Ich möchte so eine Warm-Upper, heißt das so, Warm-Upper-Position haben.
Ja.
Ich glaube, ich kann das gut.
Ich glaube auch. Das
ich glaube schon. Die Leute reagieren auf das, was ich ihnen vor der Aufzeichnung sage. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe eine gewisse Autorität, nicht wahr, Kais?
Ja.
Gut, dann sag doch mal, was heute das Thema ist.
Wir sprechen heute über das Thema Kultur auf dem Land. Wir haben nämlich uns die Frage gestellt, gerade auch so ein bisschen mit den Landtagswahlen im Rücken und auch so mit dem Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg, die ja noch vor uns liegen, wie es denn eigentlich mit der Kultur auf dem Land aussieht, weil ich weiß nicht, wer von euch am Wahlabend ferngesehen hat, aber mir ist so eine Grafik sehr im Kopf geblieben, nämlich dass in den Regionen, die schrumpfen, die Leute eher rechte Parteien gewählt haben, als in den Regionen, die wachsen. Und in den schrumpfenden Regionen bedeutet ja auch immer so, ist weniger Geld da, ist weniger Geld nicht nur für die Infrastruktur da, sondern halt auch für die Kultur. Und daraus ist so ein bisschen der Gedanke entstanden, hey, es wäre doch ganz schön irgendwie mit Menschen, die Kultur machen, die auch Kultur auf dem Land machen oder auf dem Land leben und Kultur machen, darüber zu sprechen. Wie ist denn das eigentlich mit der Kultur auf dem Land? Was müsste man machen, damit diese Menschen sich vielleicht nicht abgehängt fühlen, sondern auch so mittendrin?
Ja, und muss vor allem die Kultur das alles erfüllen, ne? Wir hatten bei Lakonisch Elegant, dann geht's gleich richtig los, aber nur als Hinweis hatten wir nach dem Wahlen zum Europaparlament nämlich auch schon mal so eine Frage, ob Kultur dann immer nur so eine Goodwill-Aufgabe hat und dann muss man sagen, oh, guck mal, das Wahlergebnis nicht mal mehr. Die Kultur kann irgendwas ausrichten, aber muss die Kultur den ganzen Tag irgendwie Lehrauftrag, Bildungsauftrag und Aktivismus-Podium sein oder hat die eigentlich auch noch was anderes zu tun? Und da, glaube ich, gibt's heute auch viel zu sprechen, nämlich mit Leuten, die eben, wie du schon gesagt hast, total mittendrin sind im sogenannten Kulturbusiness, wie zum Beispiel Patty Kim Hamilton. Sie ist Theatermacherin, Autorin und Regisseurin, pendelt zwischen Berlin und Sachsen-Anhalt, macht viel Theaterarbeit und wir möchten sie erstmal herzlich begrüßen. Patty Kim Hamilton, schön, dass du da bist.
Danke.
Und mit dabei ist auch Stefan Reichmann. Stefan ist aus dem schönen Nordrhein-Westfalen angereist. Er ist Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter des Haldern Pop Festivals. Das gibt's seit 1984 und das findet jährlich in Haldern am Niederrhein statt. Auch für ihn einen großen Applaus.
Vielen Dank.
So, die Checker-Einstiegsfrage ist, wann habt ihr zum letzten Mal an einem Kulturevent auf dem Land teilgenommen, das ihr nicht selber ausgerichtet habt? Also du zum Beispiel, Stefan, kannst nicht sagen, meinem Festival, bei was anderem.
Gestern.
Ja, dann erzähl doch mal.
Darf ich nicht.
Ach so, gut. Damit ist das auch schon beendet, dieses Gespräch.
Schade. Und was war das Letzte, worüber du reden darfst?
Confidential. Nein, das war eine schöne Veranstaltung in Sachsen-Anhalt auf einem alten Gutshof mit Zelten und mit vielen interessanten Leuten und da ging es, Konzerte haben stattgefunden und ja, war wunderschön.
Und wieso hast du das gerade gesagt, du darfst nicht drüber reden?
Ja, weil das doch eigentlich so eine private Geschichte ist.
Ach so, okay, gut. Na, da wollen wir nicht so tief rein drin rumbohren. Patty,
Ich war vor einem Monat auf einem Festival. Ich wohne in Grevenhainichen, das ist in Sachsen-Anhalt. Und die haben da ein Festivalgelände, wo ganz viele Festivals kommen, die teilweise auch Leute aus der ganzen, also aus dem ganzen Land oder anderen Ländern auch hinbringen. Genau, und ich war bei einem Festival diesen Sommer und das war, über 10.000 Leute waren da und das war sehr schön.
Kais.
Ich muss gerade überlegen.
Auch mit.
Ich glaube, bei mir ist es total lange her. Das letzte, was so wo ich war, was so semi auf dem Land war, war das Osten-Festival, das irgendwie seit ein paar Jahren jährlich in Bitterfeld-Wolfen stattfindet, was so gelabelt ist als Festival für gegenseitiges Interesse und was so ein, ja, so eine Art Theater-Performance-Kunst-Festival ist, was sich auch mit dieser Region Bitterfeld-Wolfen und deren Geschichte auseinandersetzt. Mhm. Und du, Christine?
Ich war einerseits so richtig dabei, war ich nicht, weil ich bin vorbeigefahren an einem Erntedankfest
in
Brandenburg und bin einfach weitergefahren. Nein, da habe ich zumindest gedacht, diese ganze Ebene Kultur, Veranstaltung und so weiter, die denkt man, glaube ich, manchmal aus diesem Berlin-Ding nicht so richtig mit. Und da könnt ihr vielleicht auch gleich einsteigen, ihr beiden. Diese Frage, wann warst du denn zum letzten Mal bei einem Kulturevent auf dem Land, ist ja schon so in sich vielleicht falsch, weil man sofort sagt, was anderes als in der Stadt. Würdet ihr da eine Unterscheidung machen? Also versteht ihr dieses Ansinnen dieser Unterscheidung zwischen Stadt- und Landkultur?
Naja, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, was ist die Bandbreite? Also es gibt natürlich den 100 Jahre Kegelclub-Veranstaltungen, da spielen sie YMCA, das macht super viel Spaß, da meldet man sich nicht an, man geht einfach hin. Aber es gibt natürlich auch Freiluftkino oder du gehst nach Dessau und du schaust dir da ein Theaterstück an, das ist ähnlicher also als zu das, was man vielleicht in der Hauptstadt macht. Also ich glaube, Kultur ist ja, das ist eine große Frage, was ist Kultur? Aber ich glaube, sagen alles, was die Menschen zusammenbringt und in irgendeiner Weise Kunst erleben erlaubt. Und das kann alles, Musik, Theater, Literatur. Also wir machen auch bei uns zu Hause manchmal Events, wo wir Leute einladen und einfach vorlesen.
Was ist denn für dich, Stefan, der größte Unterschied zwischen Festivalmacher eher in einer ländlichen Region sein, als zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Tempelhofer Feld was ausrichten? Würdest du erklären können, dass du denkst, was bei dir eh schon vom Grund auf anders läuft?
Na, das ist ja immer, also ich finde ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, gar nicht so zu polarisieren zwischen Stadt und Land. Mhm. Weil ich glaube, das Dorf braucht die Stadt und die Stadt braucht auch die Dörfer. Und aber ich sag mal, wenn man da aufgewachsen ist, dann will man natürlich, wir sind ja auch aus dem, ich sag mal, wir kommen ja aus dem Tal der Langeweile. Also unsere Inspiration war die Ahnungslosigkeit und die Absichtslosigkeit. Und dann haben wir einfach das Glück gehabt, dass wir dann irgendwie, wir einfach mal angefangen haben und wir eben auch 10 Jahre nicht und kommentarlos Fehler machen durften. Wir haben dieses Glück gehabt, eben noch außerhalb des Internets Anlauf zu nehmen für dieses Festival. Und insofern, und dann probiert man sich aus und dann merkt man, dass es einfach Spaß macht, mit anderen Leuten was zu machen. Und man lernt dann auch ganz plötzlich, was in so einem Dorf alles geht oder was die Leute auch können und was auf einmal wichtig ist. Und dass es nicht nur darum geht, die Bands auszusuchen, sondern es geht um Zuverlässigkeiten, es geht um Mentalitäten, es geht um Witze erzählen, es geht um Improvisieren. Und dann irgendwann kommen die Leute ja auch aus der Stadt und dann aus dem Dorf. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also wir machen das auf dem Dorf. Wir sind ja nicht hingezogen, weil es ein Dorf ist, sondern weil ich da aufgewachsen bin. Ich bin ja zur Welt gekommen. Und insofern, in diesem Unterholz konnten wir uns ausprobieren. Deswegen war das eine schöne Voraussetzung. Deswegen sind wir dann, haben wir dieses Festival gemacht.
Also würdest du sagen, das Dorf verzeiht als Umgebung auch schneller mal, wenn man irgendwie was versucht und es nicht funktioniert?
Nee, ich habe gerade gesagt, das Dorf verzeiht in einer Zeit, wo noch nicht alles kontrolliert wurde durch Smartphones, wo nicht alles gefilmt wurde, wo du, also wir haben das Glück gehabt, in dieser Zeit noch groß zu werden. Meine Kinder, da ist das schon wieder ein bisschen anders. Aber das ist ja auch nur ein Teil. Aber am Anfang war es dann so, dass sich eben auch die Städte natürlich für unsere Kleinteiligkeit nicht interessiert haben und wir konnten halt unbeobachtet einen Fehler nach dem anderen machen und das brach dann nicht zusammen.
Das ist doch, aber da kannst du auch einhaken, Patty, dieses, also vielleicht kann man nicht diese Polarisierung machen, hast du schon recht, und vielleicht hat sich auch alles Social Media und internetmäßig geändert, aber irgendwo zu sein, wo man was machen, also was denken kann und es dann einfach macht, weil es einfacher ist, Leute dazu zu bringen, das ist, würde ich schon als Unterschied wahrnehmen, oder?
Ja, also ich wollte eigentlich sagen, ich bin aufs Dorf gezogen, weil es ein Dorf war. Also eigentlich wollte ich nur mit meinen Freunden leben und es gab dann keine größeren WGs in Berlin, die waren nicht möglich und dann haben wir uns halt ein Haus gefunden. So. Und weil wir jetzt dieses Haus haben, wir machen da auch KünstlerInnen-Residenzen, also wir laden Leute ein. Wir haben halt Möglichkeiten, weil wir Freiräume haben, die wir sonst in der Stadt nicht haben würden. Und ich habe das Gefühl, wir haben auch da viel Raum, um zu experimentieren, um Fehler zu machen, einfach weil der Freiraum da ist, den ich sehr wichtig finde. Und für mich persönlich, weil ich ja als Mensch mit Migrationshintergrund halt dahin gezogen bin, also für mich war das auch wichtig, weil ich das Gefühl hatte, also ich habe das alles nicht im Voraus nachgedacht, aber das merke ich ja jetzt und weil es so krass aktuell ist und weil das auch die Themen sind, die ich in meiner Arbeit, also gerade worüber ich schreibe, ich finde es für mich ist es sehr, sehr bedeutsam, da zu wohnen, zu wissen, so mein Erscheinen, einfach mein Dasein, jedes Gespräch, das ich habe mit meinen Nachbarn, ist halt politisch. Und man könnte natürlich immer sagen, jedes Gespräch ist politisch, aber es ist nochmal ganz anders, als wenn ich hier in Neukölln mit Leuten rumhänge, die alle dieselbe glauben wie ich oder alle dasselbe denken. So, da bin ich halt wirklich eine Ausnahme. Und wenn ein Mensch noch nie jemand in meinem Hintergrund begegnet hat, macht das auch voll viel aus. Und dann kommen wir halt wirklich in Gespräche, die ich sonst nicht kommen würde. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt sehr viel diese Spaltung gerade, dieses Gefühl von, die sind ja alle so anders auf dem Land. Aber eigentlich, wir sind ja auch alle Menschen und manche Menschen sind einfach nicht konfrontiert so mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Und wenn die das sind, dann kann man auch ein Gespräch aufbauen, was auch zu positiven Sachen führen kann. Ich will nicht sagen, man kann alle Menschen überzeugen, so, das ist auch nicht Sinn meiner Arbeit. Ich glaube eher darum, bei mir in meiner Arbeit geht es darum, zu versuchen, unpolitisierte Menschen irgendwie zu politisieren. Aber ich finde es wichtig, dass mein Dasein halt diesen politischen Drang hat gerade.
Aber du bist auch, also du bist eben auch eine Kulturperson. Also ich habe gerade gesagt, weil das Politische ist eben, wie du sagst, dein Dasein oder deine Existenz, deine Auseinandersetzung mit Menschen und zu sagen, wir reden miteinander. Aber würdest du sagen, das fließt dann auch alles ein in deine Kulturarbeit? Weil da ist ja die nächste Trennung Kulturpolitik oder Land, Stadt und so weiter. Also wie vermischt sich das bei dir?
Naja, es kommt auf das Projekt an. Also ich mache gerade Peter Pan, eine Adaption, und da schreibe ich über Endlichkeit, was ich auch politisch finde, aber halt auf eine andere Weise. Und dann schreibe ich halt gerade ein Stück, was hoffentlich nächstes Jahr uraufgeführt wird, wo es darüber geht, dass ein Mann, der halb nordkoreanisch ist von seiner Mutterseite und halb ostdeutsch von seiner Vaterseite, zurückkehrt in das Dorf von seinem Vater, was jetzt im Vereinigten Deutschland ist, weil er nicht zurück kann nach Nordkorea. Und da versuche ich halt die Parallelen auch anzuschauen. Das kommt teilweise aus meiner eigenen Biografie. Aber ich fand das halt interessant zu sagen, man kann ja auch aus dieser Region kommen und trotzdem nicht anerkannt werden als Mensch von dieser Region. Und das ist mir alles ja viel mehr bewusst geworden, als ich da selber hingezogen bin. Ich hatte immer ein Interesse in den Osten wegen meiner Backstory von meiner nordkoreanischen Familie. Und dann habe ich angefangen, einfach mit Menschen zu reden und ihre Geschichten zu hören und habe versucht, das alles einzufädeln in halt die Arbeit, die ich mache. Also manchmal ist es halt mehr explizit politisch aktuell und manchmal ist es halt mehr subtil.
Ich finde so dieses, was du erzählst, so dieses Interesse an dem Ort, an den du ja gezogen bist, und dass du das so als politisch begreifst, total spannend. Mich würde interessieren, Stefan, wie ist das bei dir? Du bist ja in Haldern quasi aufgewachsen, du hast dieses Festival mit begründet. Siehst du da irgendwie deine Arbeit auch als eine politische Arbeit?
Vielleicht. Also ich würde sagen, es war ja kein Plan da, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Und irgendwann sind wir da reingewachsen. Aber man merkt natürlich schon, auch in so einem Dorf, da gibt es gewisse Strukturen. Und diese Strukturen kommen aus verschiedensten Richtungen. Und irgendwann merkt man, dass es doch interessant ist, dass man sich dass man sich nicht über den anderen positioniert, sondern dass man sich einsortiert in dieses Dorf und dass jeder da irgendwie seinen Auftritt hat. Also wir haben festgestellt, dass man, wenn man so ein Dorf mobilisiert, im Prinzip, und wir haben uns für die Gastfreundschaft entschieden, weil wir gemerkt haben, dass seit 41 Jahren kommen Menschen in unser Dorf und haben dieses Dorf verändert. Und ich glaube, selbst die konservativsten Kräfte im Ort haben gemerkt, positiv verändert. Weil wir, also ich erzähle mal gerne das Beispiel, ich glaube, in jedem Dorf kann man die Santa Maria bauen, weil so viel Zuverlässigkeit, handwerkliches Geschick, weil die Leute einfach dieses Boot bauen und damit kannst du wahrscheinlich dreimal nach Amerika fahren. Aber wenn du dann sagst, so und jetzt segeln wir los, dann gucken die auf die Uhr und sagen, ich habe gesagt, ich bin um eins zu Hause. Und brauchst du die mit dem Fliegen im Gesicht und die halten sich natürlich dann gerne in Städten auf. Also musst du den Leuten erklären, also es gibt, du musst diese mutigen, diese zuverlässigen, du musst einfach so gewisse Tugenden miteinander verbinden. Und dann kannst du über den großen Teich fahren. Und dann kannst du Dinge möglich machen. Und ich glaube eben, dass wir verstanden haben, wenn wir vor die Tür treten, sind wir 50%. Und wir haben ja jetzt auch die Bar im Dorf. Und dass es ein großes Glück ist, dass uns eben halt die Leute aus allen Herren Ländern besuchen kommen und uns auch so ein Gefühl geben, irgendwie nicht ständig nicht dabei zu sein. Sondern
man muss vielleicht mal ganz kurz erklären, was die Bar im Dorf ist.
Ach so, wir haben eine Off-Day-Bar gegründet. Die ist, wir sind zwar ein kleines Dorf, aber wir liegen zwischen Paris und Berlin. Das ist nur eine Tatsache. Und wir liegen auch zwischen Köln und Amsterdam oder zwischen Kopenhagen und Zürich. Und als ich das damals gesagt habe, für junge Bands, die noch keiner kennt und die tingeln durch Europa, die wollen in die großen Städte, die wollen die Medien, aber das sind halt da teilweise Strecken in so einem kleinen Sprinter. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen diese Bar auf und brauchen auch Büroräume. Und dann kann man bei uns übernachten und sie können warm essen und sie haben nicht die Kosten. Eine Band hat an einem Off-Day immer Kosten, Tourmanager etc. Und Hotel, Essen und das stellen wir denen und dann spielen die für uns mit dem, was sie eben noch können. Und was die brauchen, ist Applaus und ein Publikum. Und das kriegen wir dann auch. Das machen wir 4-5 Mal im Monat. Und das machen wir jetzt seit 15 Jahren und das funktioniert. Und das ist auch wirklich richtig, dass viele auf dem Weg von Berlin oder von aus London, Paris durch unseren Ort kommen, weil sie eben in diese Städte wollen. Und dadurch haben schon interessante Leute in der Bar gespielt.
Was passiert denn eigentlich, wenn das Haldern-Festival vorbei ist? Also wie ist denn dein Blick genau auf diese Region, was so Kultur... Events, ich sage immer so schreckliche Worte heute, Kulturprodukte, Kulturevents, also du weißt schon, Veranstaltungen mit kulturellem Hintergrund. Was ist denn da sonst so? Also ich meine, hat das auch insgesamt überhaupt die Idee verändert? Also es gibt ja einfach Regionen, egal ob in West-, Ost-, Süd-, Norddeutschland, da fährt man zwischendurch jemand vorbei, da ist mal einmal ein Kino oder jemand führt mal ein Theaterstück auf. Aber überhaupt die Idee zu haben, dass das eigentlich cool ist, wenn da Sachen passieren, das kommt ja auch vielleicht aus so einem Selbstverständnis heraus, was ich mir jetzt bei euch so vorstelle, dass so ein großes Festival vielleicht auch den Rest des Jahres die Menschen, weil sie nicht mobilisiert, irgendwas zu machen, weil sie denken, es wäre cool, gut unterhalten zu sein oder was Schönes sich anzuschauen.
Ja, das Festival findet statt, ist natürlich jetzt die Galionsfigur, aber ich sag mal, die Bar findet ja von Januar bis Dezember statt. Ja, okay. Und dann muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Dann gibt es ja noch andere Festivals. Dann ist ja auch, wie gesagt, da wird gekegelt, dann gibt es den Stammtisch, dann gibt es Schützenfest, dann gibt es den Fußball. Dann gibt es natürlich, man kann nach Oberhausen oder auch Düsseldorf zum Theater fahren, also das ist bei uns dann schon ein bisschen schwieriger. Es gibt natürlich Kinos, aber jeder hat Netflix. Aber ich finde es viel wichtiger, die Leute erstmal von diesem Sofa zu holen, von diesem Bermuda-Dreieck zwischen Kühlschrank, Netflix und Sofa eben. Und auch die Menschen, die jetzt nicht aussehen wie Sophia Loren. Also im Prinzip, also den Leuten Mut machen und dann irgendwie passiert das auf dem Marktplatz und manchmal auch ganz schlicht und manchmal geht das auch schief und dann freuen die Leute sich ja auch, wenn das schief geht. Ist ja auch super. Also und das, so ein gewisses kulturelles Durcheinander, das sind ja viele Sachen, aber für mich ist Kultur, wenn Begegnung stattfindet und ich finde, und das geht ja meistens mit einer Kneipe los und auch mit einem guten Witz oder wie auch immer und ich mag diese Unterschiedlichkeit der Leute, so wie du das auch beschrieben hast, ich mag das total. Deswegen mag ich auch kein Jazzfestival, ich mag aber Jazzmusik. Oder ein Lehrerstammtisch, man soll aber rauskommen. Also ich mag diese Diversität von eben genau, wie du das beschrieben hast.
Aber in gewisser Weise ist es ja auch immer, ich fang anders an. Um diese Diversität zu erreichen und aufzubauen und auch diesen Austausch zu erreichen, muss man ja am Anfang ganz oft irgendwie erstmal so Berührungsängste abbauen. So wie gelingt das? Wie macht man das gut?
Man muss da einfach hingehen. Also die ersten paar Male ist es wirklich unangenehm. Aber ich glaube, es gibt ja immer Vereine. Also ich war in Bresen, habe da die Interviews geführt, die zu diesem Theaterstück geführt haben. Da wurde ich ja auch vorgestellt. Hey, das ist die Autorin, die macht halt diese Interviews so und dann, ich glaube, also Menschen wollen gehört werden und Menschen wollen Geschichten erzählen und wenn du einfach in dem Raum bist und anfängst, Fragen zu stellen, dann haben Leute sehr viel dir zu erzählen. Ich glaube auch, weil vor allem im Osten ganz lange nichts erzählt wurde, das wurde mir auch immer wieder gespiegelt, das hat mich noch niemand gefragt oder darüber haben wir einfach nicht geredet und so. Es ist einfach, fühlt sich auch gut an, mal gehört zu werden. Und ich glaube, klar, man fühlt sich vielleicht unwohl, wenn man da auf ein Stadtfest ist und alle kennen sich, seit sie in der Kita sind und so. Und du kommst als fremder Mensch rein, egal aus welcher Herkunft. Ich glaube, über diese Schwelle muss man auch gehen. Und das ist, glaube ich, in jedem Dorf eigentlich so. egal wo du bist, dass du halt der von außen bist.
Kultur kann ja jetzt nicht einfach dauernd so einen komischen Lehrauftrag oder Aktivismusauftrag haben, aber offenbar, so wie du es beschreibst, ist es zumindest auch in deiner Arbeit der Türöffner, oder? Also weil das, du, wenn du das Projekt hast, dann gibt es auch einen Grund zu sagen, hier für diese Begegnung, die muss nicht einfach aus dir heraus stattfinden, sondern du hast zumindest schon mal eine Idee, was du besprechen willst, was für Interviews du führen willst, für was du es machen willst, und dann daraus entsteht dann die Begegnung, die dir
hilfreich ist. Ja, aber das ist ja auch dieses spezifische Projekt. Also ja. ich arbeite auch sehr viel so Location basiert. Ich finde halt Orte sehr spannend und was macht einen Ort aus und so, und aus dessen Grund gibt es immer wieder Projekte, wo ich einfach die Chance habe, mit Leuten zu sprechen, was total toll ist, weil du dann Menschen triffst, mit denen du dich niemals in Gesprächen sonst finden würdest, und weil ich dann auch die Geduld haben muss, so die Fragen zu stellen, immer weiter zu stellen. Vielleicht wäre ich normalerweise in einer normalen Begegnung nach 2 Fragen wäre ich gegangen, weil ich diese Person irgendwie abstoßend fand oder die Meinung falsch oder so, und dann bleibst du da eine Stunde und entdeckst dann Sachen, die du sonst nie entdeckt hättest. Aber ich finde, Entertainment hat genauso viel Berechtigung. Und wenn du ein Stück machst, ein Abenteuerstück oder so, und die Menschen kommen da rein. Also es gibt viele Wege, Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube, dieses Zusammenbringen ist eigentlich das Wichtige und nicht diese Vereinzelung. Ich glaube, auch durch die Einsamkeit gibt es viel Frustration. Das ist auch dieses, ach, früher war ja alles anders, weil früher gab es auch viel mehr Gemeinschaftsorte, also Begegnungen und so weiter. Das wurde mir auch gespiegelt im Dorf, dass halt viele nach der Wende, so viele haben ihren Jobs verloren, dass sie sich einfach zurückgezogen haben, weil sie das Gefühl haben, sie können gar nicht eigentlich an dieser Gemeinschaft teilhaben. So. Und ich glaube, mehr und mehr Möglichkeiten, an einer Gemeinschaft teilzunehmen zu können, ist auch sehr heilend für jede Region und für jeden Ort.
Glaubt ihr, das geht auch an euch beide, ist, dass das, oder das ist jetzt vielleicht eine bisschen verwegene These, aber dass dieser ganze, weil du Unterhaltung oder Entertainment aufgeworfen hast und Gemeinschaft, und weil in Deutschland ja oft immer noch diese UE, also Unterhaltung und ernsthafte Kultur oder Musikunterscheidung gemacht wird, dass es uns insgesamt sowieso immer schwerfällt, dass etwas einfach da ist. Also beim Festival ist es, glaube ich, offensichtlich, da ist Musik, Leute haben da Spaß, die feiern da, die sind froh und so weiter. Da gibt es jetzt nicht so eine aus sich heraus sichtbare Metaebene, was man da jetzt lernen soll oder was man da jetzt denken oder fühlen soll. Da kann die Musik das schon alleine. Aber trotzdem kennen wir das natürlich auch, ne, aus unserem ganzen kulturjournalistischen Bereich, dass immer so die Frage ist, was ist es denn, wofür ist es denn da? Und die Schwierigkeit zu sagen, es war lustig oder es hat Spaß gemacht oder es hat mich berührt, haben wir nicht so gut in unserem Kritik, zumindest im offiziellen Kritikerkanon, ist das eher wenig vorhanden. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass dann solche Projekte schnell was wollen müssen. These. Könnt ihr widersprechen?
Mit dem Wollen. Also ich finde ja immer, zum Beispiel, wenn man ein Festival macht, sollte man nicht zu, also man sollte sein Publikum verführen, nie vorführen. Also man sollte ihnen nicht das Leben erklären, weil ich glaube, so wenig Regeln, wie in Deutschland möglich sind, sollte man, und man sollte ihnen vertrauen. Und das müssen wir jetzt nach 41 Jahren, so, weil wir erkannt haben, ich sag mal, der Pudelskern oder das, was unser Festival so attraktiv macht, warum die Künstler kommen, die kommen ja nicht wegen
dir?
Nee, die kommen wegen dem Publikum. Und deswegen, da sind wir jetzt auch bei dieses Zuhören, die stille Revolution. Das ist enorm wichtig. Wir haben als Mentoren mal ein Projekt in Sachsen betreut, auch in einem Dorf. Und da sind 2 Westdeutsche hingezogen und die haben eine alte Textilfabrik saniert und wollten irgendwas mit Kunst machen und haben als erstes den Leuten im Dorf eine vegane Suppe gekocht. Also, und das kann natürlich nicht gut gehen. Also vorher muss er erstmal gucken, was ist in dem Dorf, und dann stellt sich raus, die haben eine Tradition, Karneval ist aber eingeschlafen, weil eben damals, und das unterscheidet dann den Osten wohl vom Westen, weil hier dieser Aderlass natürlich schon ein ganz anderer war. Und ich sag mal, die Thematik, die Dörfer bei uns haben, ist eher, dass die Jungen nicht alle verschwinden oder dass man ein Auskommen hat, dass man natürlich das Dorf auch verlassen kann, aber dass es immer wieder Gründe gibt, auch mal zurückzukommen. Und es gibt natürlich auch andere schöne Städte oder Dörfer, und dass die Leute nicht, also so, dass die Tradition immer so ein bisschen unten, also dass die Tradition nicht zu statisch wird, sondern dass sie immer wieder auch flexibel von jeder Generation interpretiert werden kann, weil manchmal auch so eine Angst entsteht von den Älteren, so, wir wissen ja, was die Lederhosen, da ist oft so, der Großvater hat das schon getragen, und dann wird es halt manchmal unbeweglich und schwierig, finde ich. Und das ist mein, also ich sehe das so, dass man dieses Geschichten erzählen ist total enorm wichtig, genau. Und auch dieses Zuhören.
Und nicht was, um irgendwas wollen sollen. Also was ist das für ein Satz? Nicht unbedingt irgendwie eine, schon direkt irgendwie, ein, ja, weiß ich auch nicht, eine Erklärung oder ein Lernangebot in Kultur verpackt mitbringen.
Wir machen immer ein Motto und erzählen dazu Geschichten. Mhm. Und diese hatten wir anderswo, ist nicht weit von uns, junges niederrheinisches Sprichwort. Und da ist ja dieser Bruch zu erkennen. Eben wie so, man sagt immer altes Sprichwort. Aber eigentlich ist das ja auch eine Erkenntnis. Aber das kann natürlich dann auch total subtil interpretiert werden.
Ich muss gerade nochmal in diese Unterscheidung von E und U denken, die du angeführt hast. Also ich will immer sagen, entertaining und unterhaltsam. Aber was ist eigentlich? Nee, ernst und unterhaltsam, so rum ist es auf jeden Fall. Und dass ich so ganz oft den Eindruck habe, dass wenn man sich mit so Menschen aus dem großstädtischen urbanen Kulturbetrieb unterhält und dass die immer so ein bisschen naserümpfend auf die Kultur, die auf Dörfern stattfindet, eben das, was Stefan gesagt hat, so das Kegeln, ne, Schützenverein, vielleicht auch die Blasmusikkapelle, wenn man irgendwie in Bayern unterwegs ist, dass die da immer so ein bisschen naserümpfend drauf gucken und sagen, ja, das ist irgendwie so provinziell und wir verhandeln ja hier eigentlich irgendwie die großen Themen. Und das ist vielleicht so eine Art irgendwie so Interesse dafür von Seiten der MacherInnen aus den Städten irgendwie gar nicht so gegeben ist. Wie nehmt ihr das wahr?
Also ich würde sagen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen den Kritikern und das Publikum tatsächlich. Und das ist ein Thema, was ich immer wieder anspreche, dass ich das Gefühl habe, dass in den Großstädten und in Deutschland vor allem für die Kritik halt Kunst gemacht wird. Und das, ich weigere mich, das zu machen. Ich mache das nicht mit. Ich will ins Theater gehen und ich will Geschichten hören und ich will Gefühle fühlen, ich will figurennah sein. Also klar, man kann immer große Literatur, man kann immer hyperakademisch, aber das interessiert mich nicht, wenn es nicht nahbar ist. Und das ist etwas, für den ich auch irgendwie versuche, in meiner Arbeit zu kämpfen. Zu sagen, nee, wir sprechen die Menschen direkt an. Und ich glaube, es gibt halt leider auch viele Menschen in der Großstadt, die wollen das vielleicht auch, weil sie denken, jetzt habe ich nichts verstanden. Das war ein toller Abend im Theater. Und das ist überhaupt nicht mein Bier. Also ich mag das überhaupt nicht. Und ich und dann finde ich es viel spannender, uneitel zu sein und zu sagen, wir machen jetzt Chekhov bei mir im Garten und dann kommen 150 Leute aus dem Dorf und die verstehen, worum es geht, wenn die drei Schwestern sagen, ich muss hier raus, so. Das kann von 200 Jahren sein, das kann Shakespeare sein, das kann Euripides sein, das ist mir egal, aber das sind diese sehr humane, menschlichen Geschichten, wo wir alle miteifern. Und und ich habe das Gefühl, das ist, was wir auch gerade brauchen, um uns vereinen. Ich komme wieder zurück auf dieses Vereinen, weil ich will nicht Angst sagen, weil ich auch nicht zu viel über die Angst reden möchte, weil ich finde, Angst, du kannst dein Leben in Reaktion auf Angst leben oder du kannst nach vorne schauen. Und ich glaube nicht daran, nur in die Angst reinzugehen. Man könnte natürlich die Wahlergebnisse anschauen und sagen, oh, ich habe Angst, so, und damit reagieren. Ich finde es wichtiger zu sagen, okay, wie geht's nach vorne? Und deshalb meine Besorgnis und was ich immer wieder höre, ist, dass Menschen jetzt sagen, ja, da würde ich ja niemals hinziehen, vor allem nicht nach der Wahl. So. Und natürlich gibt es viele Menschen, die können wirklich nicht dahin ziehen, weil es eine Gefahr ist. Und das verstehe ich auch. Und ich mache das, obwohl es eine Gefahr ist, weil ich einen sehr sicheren Raum habe mit den Menschen, mit denen ich mitlebe und so oder zusammenlebe. Aber es gab ja eigentlich diese Bewegung nach Corona, nach der Pandemie, dass viele junge Menschen tatsächlich dahin gezogen sind. Und das fand ich irgendwie sehr hoffnungserregend. So. Und eigentlich wünsche ich mir, weil was brauchen wir? Wir brauchen dann weniger dieses raus, das sind die Leute, die wählen die AfD und mehr dahin ziehen, das ist mein Nachbar und mit denen kann ich mal über irgendwas reden. So. Weil je weniger wir miteinander ins Gespräch kommen, desto weniger schaffen wir das, eine gemeinsame Zukunft zu bauen. Vielleicht ist das wirklich zu hoffnungsvoll, aber das ist, wie ich es sehe, auch mit dem Hintergrund, dass ich aus Amerika weggezogen bin, nachdem Trump gewählt wurde. Es war eine sehr intentionale Entscheidung und sehr viel meiner Familie hat für Trump gewählt. Ich kenne das also, mit Menschen sehr in engem Kontakt zu sein, die ganz andere Sachen glauben und denken als ich selber. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Gespräche mit ein paar von meinen nähen Verwandten tatsächlich dazu geführt haben, dass wir uns irgendwie näher gekommen sind und uns einander verstanden haben. Es gab natürlich diese Zeit nach Trump, wo ich halt keinen Kontakt haben wollte mit niemandem. Aber ich sehe das nicht als eigentlich produktiv.
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es doch auch zwischen euch beiden ja doch eine interessante Komponente gibt, insofern, als dass du kannst eigentlich nicht politisch sprechen. Also selbst wenn wir dich nicht genau fragen würden, wie ist es denn jetzt gerade und was bedeutet das alles und so weiter, dann liegt das alles so auf der Hand, was dich so umgibt in dem Leben in Sachsen-Anhalt. Dich fragen wir jetzt nicht so. Da hat einmal Kais vorhin nur gefragt, ja, wie ist es so, fühlst du dich auch politisch? Du hast aber jetzt auch verschiedene Jahrzehnte Festival, verschiedene Jahrzehnte Politikkontexte um dich rum wahrgenommen. Hast du das Gefühl, dass sich auch für dich Dinge ändern? Also du wirst am Ende immer Bands einladen, die spielen dann dort auf der Bühne und du wirst bestimmt immer Leute mobilisieren können. Aber spielt es auch für dich eine Rolle, so wie es jetzt für Patty natürlich eine Rolle spielt, sich zu überlegen, wie gehe ich mit Leuten um oder bin ich da gerne oder was mache ich, wenn alle wegziehen? Das musst du nicht so konkret nachdenken, aber du bist ja natürlich auch nicht losgelöst und nur mit dem Festival auf einem Planeten.
Vielleicht mache ich das alles, damit die Leute nicht wegziehen. Und deswegen ist die Aktivität schon weit. Also ich finde, es geht genau um diese Zuversicht. Es geht einfach um diese Schönheit. Und Kultur ist, glaube ich, da. Also mit Kultur, ich sag mal, kennt man die roten Ampeln, die Deutsche Bahn, die tägliche Frustration aus dem Gemüt, finde ich. Und insofern ist Kultur natürlich auch immer, hat auch mit Freude zu tun, kann auch mal lauter, kann auch stressig sein. Aber es geht natürlich auch immer um diese Energie. Und wir wollen natürlich ein attraktiver Ort sein. Und wir unterscheiden nicht E- oder U-Musik, sondern ich finde es gerade interessant, wenn ein Hip-Hopper mit Jazz nach Hause geht oder jemand mit Klassik, also Chormusik in der Kirche. Deswegen haben wir auch diese verschiedenen Orte auf dem Festival. Wir spielen in der Kirche, wir sind in der Bar, wir sind im Spiegelzelt, im Studio. Dinge entstehen auf den Wegen und natürlich wollen wir uns auch irgendwie, wollen ein attraktiver Ort sein. Wir wollen, weil ich weiß, wie das ist, wenn ich sag mal, sonntagabends meine Geschwister in die Studentenstädte fuhren. Das fand ich immer sehr traurig. Und insofern möchte ich natürlich auch immer ein lebendiges Dorf haben. Aber ein lebendiges Dorf heißt auch, eben auch ein Verständnis und eine Perspektive für andere Leute zu haben, für andere Geschichten. Und sich denen zu nähern, finde ich halt interessant. Und die zu begeistern und sich aber auch von denen begeistern zu lassen.
Ich finde, um das zu machen, was ihr macht, muss man so ein Machertyp sein. Und ich glaube, nicht jedes Dorf hat so einen Machertyp. Nicht jedes kleine Städtchen auf dem Land hat so einen Machertyp. Und das andere, was es braucht, ist natürlich auch Geld. Es braucht Leute, die irgendwie Lust haben, diese Arbeit, die ja auch in Kultur steckt, zu bezahlen. Oder es braucht Förderung. Wie sind eure Erfahrungen so mit der deutschen Förderung? Gibt's genug Förderung für das, was auf dem Land passiert? Oder
nicht.
Nicht, ja.
Nicht.
Also ich habe bis jetzt keine Förderung gekriegt, für die ich mich beworben habe in Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Vielleicht sind die Themen, die ich mit meinem Schreiben versuche zu bearbeiten, für die, die das Geld geben, nicht interessant. Ich weiß gar nicht, wer in diesen Jurys sitzt. Und der andere Grund ist halt, du brauchst natürlich einen Verein und das ist auch sehr viel Arbeit, um dich dafür anzumelden. Und ich lebe halt unter Künstlern, wir wollen nur unsere Kunst machen. So. Das gesagt, schaffen wir auch sehr viel ohne Förderung. Es wäre natürlich toll, wenn wir Förderung kriegen würden, weil ich immer wieder von diesem Theaterstück in meinem Garten träume, wo man das ganze Dorf einlädt. Aber ich sehe immer wieder Sachen, für die man sich auch gerade mehr bewerben kann. Aber für so richtig große Projekte sehe ich nicht so viel.
Also ich muss jetzt fairerweise natürlich sagen, in der Corona-Krise gab es Förderung, gab es großartige Unterstützung im Kulturbetrieb. Und wir machen ja auch ein Label und wir kümmern und haben auch einen Plattenladen und solche Sachen. Und weil Katja da sitzt, Initiative Musik ist schon interessiert. Aber man muss schon sagen, im ländlichen Raum könnte natürlich noch mehr passieren. Das ist richtig. Andersrum stelle ich manchmal auch fest, wenn man zu viel Sicherheit hat, dann wird es gefährlich. Also dieses sollte schon ein Abenteuerspielplatz sein. Also die Rasenmäher sollten aus dem Ort kommen. Die sollten nicht...
Oh Mann, Kais, wir hatten die gleiche Frage, die gleiche letzte Frage. Die Förderfrage wollte ich auch noch stellen. Ich stelle jetzt trotzdem noch eine kurze andere. Die macht irgendwie so einen Rückschritt, aber ich will das unbedingt wissen. Das wollte ich dich, Patty, vorhin fragen, als du gesagt hast, die Kritik ist eigentlich nur daran schuld, an diesem ganzen UNE-Ding. Weil ich dann überlegt habe, in so vielen Branchen ist es ja so, so ja, Schauspieler spielen in guten Filmen mit oder halt irgendwie einer Soap im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Autoren schreiben die Buchpreisbücher oder halt irgendwas. Und dann, natürlich gibt es auch ein Gefälle oder ein Hierarchiegefälle, glaube ich, zumindest so wie wir immer uns das auch erfragt haben im Laufe dieses Kulturpodcasts, dass es nicht nur von außen kommt, das ist so eine Henne-Ei-Frage natürlich, aber dass es das innen drin auch schon gibt. Also wer findet sich selber wichtiger oder bedeutsamer in der Form des kulturellen Zugangs als wiederum andere, die vielleicht was Einfaches machen. Hast du im Speziellen auch damit zu tun? Das würde mich schon noch kurz interessieren. Also, weil das ist, glaube ich, nicht nur außen und nicht nur das Publikum, sondern es gibt auch
Selbstverständnis, oder? Ja, drin. Also ja. Natürlich, also wo studiert man und genau. Welche, kann man über Proust sprechen oder über Shakespeare oder nicht? Ja, klar. Also ich wollte auch, ich glaube, ich habe das ein bisschen irritierend gesagt, ich mache keinen, natürlich freue ich mich, dass wenn ich etwas mache, wenn die Kritik damit gut umgehen kann und versteht, was ich tue. So. Was ich nicht mag, sind diese Räume, wo ich das Gefühl habe, es wird nur, man lebt in so einer Blase und diese Blase lebt nur von Sicht und man setzt sich einfach nur immer noch mit dieser Blase auseinander und das kommt auch wieder zurück zu meiner Arbeit auf dem Land und zwar es war so, während ich die Interviews geführt habe, mit jemandem gesprochen, der hat mir eine Geschichte erzählt. Er fuhr seine Tochter zu der Kita und da war ein ganz großes Banner und da stand 500 Euro gespendet von der AfD. Das hat ihn extrem wütend gemacht, dass in seinem Kita das halt so politische Sachen angesprochen wurden. So. Er ging dann zum Bürgermeister und hat versucht, mit denen darüber zu reden. Klar, der Bürgermeister ist befreundet, auch mit den Leuten von der AfD, ist nicht in der AfD, aber so, ja, die sind ja gar nicht so schlimm. Aber am Ende des Tages, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht von der Politik angesprochen und der Einzige, der Geld spendet an deine Kita, ist die AfD. Und von den Grünen kriegst du nur zu hören, dass du keine Autos kriegst, haben sollst. Und das, also wenn du das Gefühl hast, für dich wird keine Politik gemacht oder du das Gefühl hast, die Kulturinstitute machen keine Kunst für mich. Ich werde davon nicht angesprochen. Wenn ich Taxi fahre, frage ich jeden Taxifahrer, für was würdest du ins Theater gehen? Und niemand sagt da die Sachen, die gerade laufen. Die wollen Geschichten hören. Die wollen eine romantische Komödie. So. Und deshalb finde ich, das kann man nicht so runterreden. Natürlich im Kopf ist man davon behaftet, weil man ja so intellektuell unterwegs ist. Ich muss halt irgendwie, ich weiß nicht, den Pulitzer-Preis gewinnen. Aber ist der Pulitzer-Preis mehr wert, als dass du Menschen wirklich berührt hast oder zum Beispiel einem Menschen die Meinung geändert hast?
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Patty, lässt sich auch wieder ganz gut so an die Förderung zurückbinden, weil natürlich auch die Leute, die Förderung verteilen, die prestigeträchtigen Sachen am Ende gefördert haben wollen, weil die AfD weiß, was sie fördern muss, was ihr was bringt und genauso, glaube ich, sind es auch ganz viele Förderinstitutionen, die einfach gerne auch dann halt wirklich so das tolle neue Theaterstück gefördert haben wollen und vielleicht nicht irgendein Tschechow im Garten, wo nur 150 Leute hingehen.
150 Leute im Garten ist ein großer Garten.
Ja, wir haben einen großen Garten.
Aber ich fand auch schon, Patty, deine Frage auch tatsächlich, mit dieser Frage kann man mal schön in den Abend oder in den Tag oder in den Morgen reinstarten, wann auch immer ihr diese Ausgabe von Lakonisch Elegant gehört habt, die wir live aufgenommen haben vor richtig viel Publikum, oder? Stefan Reichmann und Patty Kim Hamilton waren hier. Wir haben heute zusammen in Kooperation mit der Initiative Musik und dem Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft
des
diese
Bundes.
Folge. Und natürlich mit Kai Sarabi.
Und mit Christine Watti. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Das war Lakonisch Elegant, wieder von außerhalb des Studios. Und wenn ihr mal Lust habt, im Publikum zu sitzen vor einer lakonisch eleganten Außen-Podcast-Aufnahme, dann schreibt doch mal an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Wir haben da noch was im Angebot für den 17.09. in Berlin. Bis dann.
Me Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.